Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Nach dem 22. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion behauptete das Zentralorgan der SED, Neues Deutschland, dass es in der Vergangenheit der SED keinen Personenkult, keine Verletzungen der innerparteilichen Demokratie und keine Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit gegeben habe. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands habe stets die leninschen Normen des Parteilebens beachtet und eingehalten. Das Neue Deutschland bestritt, dass Hochachtung und Liebe für die leitenden Genossen der SED mit dem Personenkult gleichbedeutend sei.
Dem Marxismus-Leninismus, der die entscheidende Rolle der Volksmassen in der Geschichte betont, ist der Personenkult fremd, aber nicht die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Nur der Marxismus-Leninismus, der historische Materialismus, gibt eine wissenschaftlich exakte Einschätzung und Würdigung der Rolle der Persönlichkeit.
Diese Erklärung des Neuen Deutschland erinnert an einen Artikel von Viktor Stern, der im Dezember 1946 im Neuen Deutschland abgedruckt war.
Die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte.
Viktor Stern schrieb damals:
Es wird behauptet, dass der historische Materialismus die Rolle hervorragender Persönlichkeiten in der Geschichte leugne. Gerade das Gegenteil davon ist der Fall. Es wäre mehr als seltsam, wenn die Weltanschauung einer Bewegung, die Männer wie Marx und Engels, Lenin und Stalin hervorbrachte, die bedeutsame Rolle großer Persönlichkeiten leugnen würde.
Auf dem 6. Parteitag der SED im Januar 1963 beklagte sich Walter Ulbricht darüber, dass die Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands unter dem stalinischen Personenkult und seinen Terrormethoden gelitten habe. Hören wir Walter Ulbricht selbst.
Auch wir, die Mitglieder und die Führung der KPD, haben unter dem stalinischen Personenkult und seinen Terrormethoden gelitten. Und wenn es einige Leute genau wissen wollen, unser Politbüro hat sich gegen die stalinischen Methoden gewandt und von dabei Verständnis und Unterstützung bei sowjetischen Genossen und beim Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, Genossen Georgi Dimitrov.
Ulbricht hütete sich aber, in seiner vielstündigen Rede auf die Tatsache einzugehen, dass Stalin von der Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands größere Menschenopfer forderte als Hitler. Die jugoslawische Tageszeitung Delo griff am 25. April 1962 die SED-Führung heftig an. Unter der Überschrift »Persönlichkeitskult in der ostdeutschen SED-Partei« schrieb das Blatt:
Keine Parteizeitschrift noch sonst irgendeine Veröffentlichung haben jemals die Tatsache erwähnt, dass die meisten Führer der ehemaligen deutschen kommunistischen Partei, als deren Nachfolger sich die SED-Partei selber bezeichnet hat, ihr Leben im Zuge der stalinischen Säuberungen verloren haben. Während Hitler in seinen Konzentrationslagern und Gefängnissen nur 3 Politbüromitglieder des Zentralkomitees der Deutschen Kommunistischen Partei, Ernst Thälmann, Ernst Schreller und John Scheer und 7 Mitglieder des Zentralkomitees getötet hat, sind im Zuge der stalinistischen Säuberungen 14 Mitglieder des Zentralkomitees der ehemaligen Deutschen Kommunistischen Partei umgebracht worden. Hugo Eberlein, Mitbegründer des Spartakusbundes und Mitglied des Zentralkomitees vom ersten Tage an. Eberlein starb 1940 in Sibirien. Hermann Remmele, Mitglied des ZK von 1920 bis 1932, Mitglied des Politbüros von 1929 bis 1932. Er wurde 1937 liquidiert. Heinz Neumann, Mitglied des Politbüros zwischen 1929 und 1932. Seine Frau Buber Neumann schrieb in ihrem Buch »Von Potsdam nach Moskau« über die Verurteilung ihres Mannes. 2 weitere Mitglieder des Politbüros, Fritz Schulte und Hermann Schubert, wurden liquidiert. Getötet wurden weiter folgende Mitglieder des Zentralkomitees: Leo Flieg, August Kreuzburg, Hans Kippenberger, Willi Koska, Paul Dietrich, Werner Hirsch, Heinrich Süßkind, Wiehr Lirf und Willi Münzenberg, ehemaliger Sekretär der Kommunistischen Jugendinternationale und Leiter des Verlagshauses der Deutschen Kommunistischen Partei. Er wurde 1940 von NKWD-Agenten in Frankreich getötet.
Soweit die jugoslawische Zeitung Delo. Ulbricht und die SED-Führung versuchen, die historische Wahrheit zu entstellen. Neumann, ein Opfer der stalinistischen Säuberungen, wurde im Neuen Deutschland vom 12. November 1961 als Abweichler verurteilt.
Unter der Leitung Ernst Thälmanns führte das Zentralkomitee einen harten und erfolgreichen Kampf gegen die Ultralinken um Ruth Fischer, gegen die rechtsopportunistische Brandlergruppe und die linkssektiererische Abweichung von Heinz Neumann, deren politische Fehler eng mit Tendenzen des Personenkults und des Dogmatismus verbunden waren. In diesem Kampf gegen linkssektiererisch-dogmatische und rechtsopportunistische Entstellung der marxistisch-leninistischen Generallinie der Partei kämpften Schulter an Schulter mit dem Genossen Ernst Thälmann die Genossen John Scheer, Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck.
Hermann Weber, einer der besten Kenner der Geschichte der KPD, erläuterte diese Darstellung des Neuen Deutschland.
Hier wird die historische Wahrheit einfach auf den Kopf gestellt. Zwar war die Ursache der Fraktionskämpfe in der Deutschen Kommunistischen Partei tatsächlich das Problem der Stalinisierung, also die Frage des Personenkults, des Dogmatismus und so weiter. Doch nicht das von Thälmann geführte Zentralkomitee richtete den Kampf gegen diese Tendenzen, im Gegenteil. Thälmann und die übrigen Stalin-Anhänger waren die Einpeitscher dieser Politik. Die innerparteilichen Auseinandersetzungen endeten 1929 mit dem Sieg dieser Gruppe. Das bedeutete die völlige Abhängigkeit der KPD von Moskau, also von Stalin. Wenn innerhalb der KPD gegen Personenkult und Dogmatismus gekämpft wurde, hieß dies zugleich Kampf gegen Stalin. Die Generallinie der Deutschen Kommunistischen Partei war stalinistisch. Die Opposition antistalinistisch. Daran ändern alle Erklärungen der SED nichts.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei.
Nach der Verurteilung Stalins versuchte das Zentralkomitee der Sowjetischen Kommunistischen Partei am 30. Juni 1956 scheinheilig die Ursachen für das Verhalten Stalins zu finden.
Die Erfolge, die die Kommunistische Partei und das Sowjetland erzielt hatten, die Lobpreisungen auf Stalin, stiegen ihm zu Kopf. In dieser Atmosphäre entwickelte sich allmählich der Personenkult um Stalin.
Und der führende Ideologieprofessor der SED, Kurt Hager, musste im Neuen Deutschland vom 3. Mai 1956 einräumen.
Großer Schaden wurde auch in der Parteipropaganda durch die Verbreitung des Personenkults gestiftet.
Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit sich die führenden SED-Mitglieder, die heute unter dem Personenkult gelitten haben wollen, an diesen Lobpreisungen auf Stalin beteiligten. Diese Frage ist leicht zu beantworten, wenn man die Veröffentlichungen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands heranzieht. Fangen wir bei Walter Ulbricht an. In dem 1949 in Ost-Berlin erschienenen Buch »Unserem Freund und Lehrer Josef Vissarionowitsch Stalin zum 70. Geburtstag« erklärte Walter Ulbricht in seinem Beitrag »Stalin, Theoretiker des Sozialismus«:
»Am 70. Geburtstag Josef Vissarionowitsch Stalins fühlen sich alle fortschrittlichen Menschen verpflichtet, ihm ihre tiefe Dankbarkeit dafür auszusprechen, dass er das Werk von Marx, Engels und Lenin fortgesetzt und schöpferisch weiterentwickelt hat. Wir ehren den größten lebenden Theoretiker des wissenschaftlichen Sozialismus und Führer der Arbeiterklasse und aller fortschrittlichen Menschen am besten, indem wir das Studium seiner Werke zur Sache aller fortschrittlichen Menschen machen.«
Das Neue Deutschland vom 12. November 1961 bringt ein anderes Ulbricht-Zitat, in dem genau das Gegenteil steht.
»Zu den Klassikern des Marxismus kann man Stalin nicht rechnen.«
Am 12. August 1951 hat er auf dem Marx-Engels-Platz in Ost-Berlin der Jugend zugerufen:
»Lernt aus den Werken des großen Stalin, wie das neue Leben geschaffen wird. Lernt vom großen Stalin, wie das schaffende Volk siegt. Es lebe der weise Führer der Juren der ganzen Welt, der Bannerträger des Friedens, der beste Freund des deutschen Volkes, Josef Vissarionowitsch Stalin!«
Ulbricht und die SED wurden nicht müde, Stalin immer wieder als den besten Freund des deutschen Volkes zu preisen. Warum lobte Walter Ulbricht Stalin immer wieder, obwohl er und die Kommunistische Partei Deutschlands unter dem stalinschen Personenkult und seinen Terrormethoden angeblich gelitten haben? Das Politbüromitglied der SED, Albert Norden, erklärte auf dem 6. Parteitag der SED:
»Walter Ulbricht hat sich als der hervorragendste deutsche Marxist-Leninist unserer Zeit erwiesen.«
Wie war es möglich, dass der hervorragendste deutsche Marxist-Leninist zu einer totalen Fehlbeurteilung Stalins kam, wo doch angeblich nur der Marxismus-Leninismus und der historische Materialismus eine wissenschaftliche, exakte Einschätzung und Würdigung der Rolle der Persönlichkeit gibt? Ist das vielleicht gar keine wissenschaftliche, sondern nur eine Frage der Zweckmäßigkeit? Die Darstellung Stalins im Neuen Deutschland in den Jahren von 1946 bis 1953 spricht für sich selbst. Dem Neuen Deutschland zufolge war Stalin
der geniale, geliebte Führer und weise Lehrer der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes.
Der geniale Staatstheoretiker, der weise Staatsführer und der große Erbauer des Sowjetstaates.
Der große Fortsetzer der unsterblichen Sache Lenins, der Inspirator und Organisator des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion.
Der wegsichere Bergführer, der die Menschheit auf die Höhen des Kommunismus führt.
Die Lobhudeleien des neuen Deutschland nahmen kein Ende.
Stalin, der Hüter der Einheit der bolschewistischen Partei und Liquidator der Parteifeinde.
Stalin, der größte Heerführer aller Zeiten.
Stalin, der große Militärwissenschaftler, Theoretiker und Kriegswissenschaftler.
Stalin, der große Friedensfreund und weise Bannerträger des Weltfriedenslagers.
Stalin, der größte Humanist unseres Zeitalters.
Stalin, der große geniale Wissenschaftler des Marxismus-Leninismus.
Stalin, der größte philosophische Praktiker unserer Zeit.
Stalin, der geniale Geschichtswissenschaftler und Verfasser des kurzen Lehrgangs der Geschichte der KPDSU.
Stalin, der geniale Schöpfer der marxistischen Sprachwissenschaft.
Stalin, die bedeutendste politische und menschliche Persönlichkeit.
Stalin, der Veränderer der Natur.
Stalin, der beste Freund und Kampfgefährte Lenins.
Stalin, der weise Lenker der Geschicke der Völker.
Stalin, die lebende Verkörperung der Einheit von Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus.
Stalin wurde vom neuen Deutschland als ein Universalgenie gefeiert. Am 21. Dezember 1950 behauptete das Zentralorgan der SED:
Das Auge Stalins wacht über dem vielfältigen, an schöpferischen Taten so reichen Leben der Sowjetunion. Es gibt kein Gebiet der Wissenschaft, Politik und Kunst, das nicht in irgendeiner Weise von seinen genialen Gedanken inspiriert würde.
Wenn man dem neuen Deutschland folgt, war Stalin aber auch
der große Freund der Kinder.
Der Lehrmeister der Weltjugend.
Der große Freund und Lehrmeister der Schriftsteller.
Der große Freund und Lehrmeister der Sportler.
Der große Verfechter der Gleichberechtigung der Frauen.
Und endlich, wie konnte es anders sein?
Stalin, der beste Freund des deutschen Volkes.
Zum 70. Geburtstag Stalins im Jahre 1949 schrieb das Zentralorgan der SED Neues Deutschland in einer Sonderausgabe:
Wer nicht aktiv und uneingeschränkt für die Sowjetunion eintritt, ist ein Verbrecher an der Menschheit. Mag sich niemand damit ausreden, er sei kein Sozialist. Die heutige Lage in der Welt verlangt auch von jedem Nichtsozialisten, wenn er nicht zum Verbrecher an der Menschheit werden will, disziplinierte Gefolgschaft im großen Friedenslager, das von der Sowjetunion geführt wird. Verlangt von ihm Liebe zur Sowjetunion, Liebe zu Josef Vissarionowitsch Stalin.
Stalin führte uns zu Glück und Frieden, und wir war wieder Sonnenflug. Nahm des Lebens sei gelobt erschienen, Stalin Feind, Genosse treu und klug.
Zu Stalins Tod veröffentlichte Max Zimmer, der am 6. Parteitag der SED im Januar 1963 als Kandidat in das Zentralkomitee gewählt wurde, im Neuen Deutschland vom 12. März 1953 das nachfolgende Gedicht:
Stalin ist tot. Das Herz will es nicht fassen. Die Feder sträubt sich, diesen Satz zu schreiben. Wir sollen Waisen ohne Stalin bleiben? Es geht ein stilles Schluchzen durch die Massen, durch alle Länder wie ein Trauerbeben. Stalin ist tot. Sein Herz ist ohne Schlag. Sein Auge, leuchtend wie der helle Tag, es hat für immer aufgehört zu leben. Stalin ist tot. Es raunen Wolken, Bäume, es brüllt das Meer und schmerzvoll seufzt der Wind. So manche junge Mutter wiegt ihr Kind und flüstert: Ihm verdankst du deine Träume, die dich mit sanften Armen nachts umfangen. Ihm dankst du, dass die Zukunft dir gehört, dass dir kein Phosphorsturm den Schlaf zerstört. Er war des Volkes Hoffen und Verlangen.
Die Stalin-Verehrung war absolut geworden. Stalin wurde zum Gott. Als Chruschtschow in der Sowjetunion an die Macht kam und Stalins Erbe übernahm, war er gezwungen, einen Mythos zu zerstören, der keinen Nachfolger mehr zuließ. Nun ging die Stalin-Verehrung sicher über das selbst in Diktaturen übliche Maß hinaus. Man sollte aber nicht vergessen, dass der Glaube an den Führer eine zwingende Folge des kommunistischen Anspruchs auf die unbeschränkte und willkürliche Beherrschung des Menschen ist. Der Kommunismus lehnt jede religiöse Bindung als Aberglauben ab. Er verlangt aber groteskerweise von seinen Anhängern den Glauben an die Wahrheit seiner wissenschaftlichen Lehre. Dieser Aberglaube muss darauf bestehen, dass der Einzelmensch nur in einem bestimmten Schema denkt. Dieses Schema ist die marxistisch-leninistische Lehre. Sie erweist sich aber selbst als widersinnig und gegen die menschliche Natur gerichtet. Der jeweilige Führer wird deshalb von der Propaganda aufgewertet und mythisch verklärt. Die Massen müssen an ihn glauben können. Der Dichter der bolschewistischen Revolution, Wladimir Majakowski, hat das in den 20er Jahren so ausgedrückt.
Die Partei und Lenin sind Zwillinge, zwei Söhne der Muttergeschichte, Genien. Wir sagen Lenin und meinen die Partei. Wir sagen die Partei und meinen Lenin.
Die Massen sollen ihre religiöse Bindung im Götzen kommunistische Partei finden, die in der Gestalt des Führers verkörpert wird. Diese Notwendigkeit ist für Chruschtschow genauso bindend wie für Ulbricht in der Sowjetzone. Im Grunde ergeben sich auch ganz ähnliche Schwierigkeiten aus der Tatsache, dass der Stalin-Kult zerstört werden musste. Aber trotzdem bleibt keine andere Lösung als der so verschriene Personenkult. Das Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend, die in Ost-Berlin erscheinende Junge Welt, veröffentlicht im Oktober 1961 ein Lied zur Verherrlichung Ulbrichts. Im Vorspann dazu heißt es:
Liebe Freunde, Max Zimmerling und Klaus Fehmel haben uns zum 12. Jahrestag unserer Republik ein wunderbares Lied geschenkt. Überall, wo FDJler zusammen sind, soll dieses Lied erklingen. Mit Walter Ulbricht kämpft sich's gut.
Karl Marx hat uns die Welt erklärt und Lenin die Partei. Sie haben auch das Volk gelehrt, wo seine Stärke liegt. Zusammen stehen und vorwärts gehen, mag auch der Sturmwind toben. Wir selbst sind Sturm und Frühlingswehen, die machtvoll sich erhoben. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei.
Während des 22. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Herbst 1961, als das Schattenboxen mit dem Personenkult in Moskau einen neuen Höhepunkt erreichte, blieb im Reiche Ulbrichts alles beim Alten. Man versuchte erst gar nicht, die gewohnten Schablonen zu ändern. Die Zeitung der sowjetzonalen Pionierorganisation Ernst Thälmann, der Pionierleiter, plauderte am 13. November 1961 über einen parteilich gelenkten Ulbricht-Wettbewerb sowjetzonaler Kinder.
Langsam entstand der Plan für einen Gruppennachmittag. Diesmal für ein Gespräch der Gruppe über das Leben und den Kampf des Genossen Walter Ulbricht. Schon am nächsten Tag versammelte Klaus seinen Gruppenrat und unterbreitete ihm seine Vorschläge. Die Mitglieder des Rates sollten den anderen Pionieren den Auftrag überbringen, alle alten Zeitungen zu durchsuchen und nach Bildern und Artikeln über Walter Ulbricht zu forschen. Diese sollten sie dann in ein Heft kleben und das Heft ausgestalten. Wer das schönste Heft erarbeitete, sollte eine öffentliche Belobigung erhalten. Als Klaus am Nachmittag aus der Schule kam, begegnete ihm der Vater einer seiner Pioniere.
Was habt ihr bloß mit meinem Bernd gemacht? Er dreht den ganzen Boden um, wühlt in den Schränken nach alten Zeitungen und klebt.
Als ich am Mittwoch mit Klaus ins Pionierzimmer kam, fanden wir die Mehrzahl der Pioniere schon versammelt. Sie tauschten ihre Hefte aus, debattierten eifrig über die Bilder und die Ausgestaltung ihrer Hefte. Ein Pionier hatte sein Heft nach bestimmten Gesichtspunkten gestaltet. Walter Ulbricht als Freund der Jugend, Walter Ulbricht als Förderer des Sports, Walter Ulbricht, der große Staatsmann, Walter Ulbricht.
Die Ausdrucksweise hat sich seit Stalin nicht verändert. Unmittelbar vor dem 22. Parteitag der sowjetischen Kommunistischen Partei wurde in der FDJ-Zeitung Junge Welt das Gedicht »Unser Genosse Vorsitzender« veröffentlicht. Es endet mit den Versen:
Der Feind hat Hass und Hohn gespien, und weil sie ihn hassen, lieben wir ihn. Unser Ruf den Feinden entgegenhalle, Walter Ulbricht, das sind wir alle. Sie mögen geifern, sie mögen drohen, Wir kämpfen mit ihm für die ganze Nation. Wir bringen den Todfeind des Volkes zu Falle. Denn Walter Ulbricht, das sind wir alle.
Die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig beschloss, aus ihren Studenten ein Regiment Walter Ulbricht zusammenzustellen. Nach dem Ausleseprinzip sollen nur überzeugte Sozialisten in dieses Elite-Regiment aufgenommen werden. Sie müssen sich in einem besonderen Eid feierlich verpflichten, dem großen Vorbild und Förderer des sozialistischen Sports nachzueifern.
Der Götzendienst mit der Person Ulbrichts wird auch in den sowjetzonalen Schulen betrieben. In Nummer 8 der Zeitschrift Pädagogik aus dem Jahr 1962 steht:
Walter Ulbricht ist eine Persönlichkeit, die die herangereiften historischen Aufgaben klar erkennt und sie mit seinen Kampfgefährten, mit uns allen, zu lösen weiß. Er führt also die geschichtliche Entwicklung voran. Er ermöglicht es uns, die gestellten Ziele schneller zu erreichen. Er trägt dazu bei, unnütze Opfer zu vermeiden. Deshalb bringen wir seine Persönlichkeit unseren Kindern nahe. Wir lassen den Mädchen und Jungen sein Leben zu einem anspornenden, verpflichtenden Beispiel werden. Damit ist natürlich die Erziehung meiner Kinder zur Liebe zu Walter Ulbricht nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, ich setze sie noch intensiver fort.
Liebe zu Walter Ulbricht? Die SED hat auch Liebe zu Stalin gefordert und erklärt, dass jeder ein Verbrecher sei, der den Despoten Stalin nicht liebt. In den Schulen werden Walter Ulbricht Ehrenplätze eingerichtet, vor denen die in die Jugendorganisation aufgenommenen Schüler ein feierliches Gelöbnis auf den SED-Staat ablegen müssen. Aber nicht nur in den Schulen, auch in den Schweinezuchtbetrieben hat Ulbricht seine Ehrenecke.
Wir lieben unsere Republik mit Walter Ulbricht für Deutschlands Glück. Unter dieser Losung haben wir Teilnehmer der Arbeitsgruppe Schweinezucht uns die Aufgabe gestellt, wir richten eine Ehrenecke für den Genossen Walter Ulbricht ein. Das Tagebuch der Arbeitsgemeinschaft führen wir regelmäßig und die erste Seite wird dem Genossen Walter Ulbricht gewidmet sein.
Karl Liebknecht, Hellmann, Wilhelm Pieck sind uns vorangeschritten. Sie haben für des Volkes Sieg gelitten und gestritten. Und gibt es noch der Feinde Schar, sie werden ihr beweisen. Das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut, voran die Straße frei.
Chruschtschow sagte in seiner berühmten Geheimrede auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Jahr 1956:
Wir sollten die Frage des Persönlichkeitskults mit größtem Ernst prüfen. Wir können diese Angelegenheit nicht aus den Reihen der Partei hinaus, vor allem nicht in die Presse drängen lassen. Genossen, wir müssen den Persönlichkeitskult entschlossen abschaffen. Ein für allemal. Wir müssen die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Und zwar sowohl hinsichtlich der ideologisch-theoretischen als auch der praktischen Arbeit. Dies ist aus folgenden Gründen nötig. Erstens müssen wir den Persönlichkeitskult als echte Bolschewisten verurteilen und mit der Wurzel ausrotten, weil er dem Marxismus-Leninismus fremd ist und im Widerspruch zu den Grundsätzen der Parteiführung und den Normen des Parteilebens steht. Und wir müssen alle Versuche, diese Praktiken auf die eine oder andere Art wieder einzuführen, unerbittlich bekämpfen.
Die Rede wurde trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bekannt. Und die Kommunisten waren gezwungen, das Thema Personenkult und die Entlarvung Stalins in ihrer öffentlichen Meinung zu diskutieren. Es setzte eine Entwicklung ein, die sich der Steuerung durch die Partei entzog. Chruschtschow muss heute die Geister, die er rief, wieder loswerden, weil sie das Gefüge der Partei bedrohen. Am 8. März 1963 sagte Chruschtschow auf einem Treffen führender Funktionäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion mit Literatur- und Kunstschaffenden in Moskau:
Die Jahre des Personenkults haben schwere Folgen gehabt. Unsere Partei hat dem Volke darüber die volle Wahrheit gesagt. Gleichzeitig aber muss man sich vor Augen halten, dass jene Jahre keine Periode der Stagnation in der Entwicklung der Sowjetgesellschaft waren. Es war doch nicht alles in jener Periode schlecht. Das Volk hat auch in dieser Periode des Aufbaus des Sozialismus Heldentum bewiesen. Und deshalb darf man nicht alles schwarz malen. Man stellt heute nicht selten die Frage, weshalb zu Lebzeiten Stalins die Verletzungen der Gesetzlichkeit und der Missbrauch der Macht nicht aufgedeckt und unterbunden wurden und ob man das damals hätte tun können. Leider gibt es Leute, darunter auch unter den Kunstschaffenden, die die Ereignisse in verzerrter Form darzustellen suchen. Deshalb müssen wir heute noch einmal auf die Frage des Personenkults um Stalin eingehen. Man fragt, ob die leitenden Kader der Partei damals von den Verhaftungen wussten. Ja, sie wussten davon. Aber wussten sie, dass völlig unschuldige Menschen verhaftet wurden? Nein, das wussten sie nicht. Sie glaubten Stalin und dachten nicht, dass ehrliche, unserer Sache ergebene Menschen verfolgt wurden. Doch bei all dem würdigt die Partei auch die Verdienste Stalins gegenüber der Partei und der kommunistischen Bewegung. Wir sind auch heute der Ansicht, dass Stalin dem Kommunismus treu ergeben war. Dass er ein Marxist war, das kann und darf man nicht leugnen. Als Stalin zu Grabe getragen wurde, standen vielen, darunter auch mir, Tränen in den Augen. Es waren aufrichtige Tränen. Obwohl wir von einigen persönlichen Mängeln Stalins wussten, glaubten wir ihm.
Das Thema Entstalinisierung scheint den sowjetischen Kommunisten über den Kopf zu wachsen. Trotz der unerwünschten Diskussionen über die Gefahren des Persönlichkeitskults hatte sich in der Sowjetunion bereits wieder herausgestellt, dass Chruschtschow der größte und beste heute lebende kommunistische Führer sein muss. Ein Beispiel dafür ist sein neu entdeckter Beitrag zum Sieg von Stalingrad. Eigentlich müsste es im neuen sowjetischen Sprachgebrauch ja Wolgograd heißen, aber man weiß nicht, ob es sich lohnt, dass man sich diesen Namen einprägt. Manches spricht dafür, dass die Stadt eines Tages wieder den Namen eines kommunistischen Führers tragen wird.
Marschall Woronow schrieb in der Pravda:
Einen großen Beitrag zur Ausarbeitung der Angriffsoperationen leisteten die Befehlshaber und die Militärräte der Heeresgruppen, in erster Linie Nikita Chruschtschow. Er hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Durchführung des Angriffsplans in militärischer und politischer Hinsicht verheißungsvoll war.
Marschall Tschuikow übertraf seinen Kollegen in einem Rundfunkinterview.
Sehen Sie, in der Periode des Personenkults ist alles Positive und alles, was zum Erfolg führte, Stalin zugeschrieben worden. Aber im gegebenen Falle ist die Operation zur Umfassung und Zerschmetterung einer so mächtigen Gruppierung, wie sie sich in Wolgograd befand, eine Schöpfung der Frontgeneräle gewesen. Besonders hervorheben möchte ich die Verdienste jenes Vertreters der Partei und Staatsmannes, der, ich sage es direkt, bei uns den Sieg in Wolgograd organisiert hat. Des Genossen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, des ersten Mitglieds des Kriegsrats. Ich fühle es an meinem eigenen Beispiel, wie er mich väterlich segnete, als er mich zum Kommando der 62. Armee schickte, die die Heldenstadt verteidigte. Wie er selbst in den schwersten Stunden und Minuten der Schlacht die Zeit fand, zu uns zu sprechen und uns Ratschläge zu erteilen. Es fällt mir schwer zu sagen, wo während der Schlacht Nikita Sergejewitsch nicht überall gewesen ist. Er war bei vielen Divisionen und bei vielen Regimentern und sogar Bataillonen. Die Geschichte und unser Volk müssen jener Parteiabteilung dankbar Anerkennung zollen, die unter der Führung von Nikita Sergejewitsch die ganze Zeit gearbeitet und den Sieg an der Wolga geschaffen hat.
Die Absicht oder die Notwendigkeit, Chruschtschow an die Stelle Stalins zu setzen, ist unverkennbar. Der Persönlichkeitskult um Chruschtschow entsteht vorläufig nur behutsamer, als das bei seinem Lehrer Stalin üblich war. In der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands hat man mit dem Personenkult um Ulbricht ähnliche Sorgen wie die sowjetischen Freunde in Moskau. Die Theorie widerspricht einmal wieder der Praxis, also muss man die Theorie umdeuten. Der Beschluss des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 30. Juni 1956 lautet:
Im Kampf gegen den Personenkult lässt sich die Partei leiten von den bekannten Thesen des Marxismus-Leninismus über die Unzulässigkeit des Personenkults um einen politischen Führer, so groß seine Verdienste auch sein mögen.
Die SED muss diesen Beschluss umgehen und bedient sich dabei eigenartiger, sicher nicht marxistischer Argumente. Das ZK-Mitglied Alexander Abusch schrieb im Neuen Deutschland vom 24. November 1961:
Das Gesetz des Kampfes für den Sieg des Sozialismus in unserer Deutschen Demokratischen Republik duldet keine Verfälschung der marxistisch-leninistischen Anschauungen über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Weder im Sinne des Personenkults, noch im Sinne einer Leugnung ihrer Rolle im kollektiven Leben und Handeln der Partei.
Karl Marx hatte sich dagegen sehr deutlich gegen den Personenkult ausgesprochen.
Im Widerwillen gegen allen Personenkult habe ich während der Zeit der Internationalen die zahlreichen Anerkennungsmanöver, womit ich von verschiedenen Ländern aus molestiert war, nie in den Bereich der Publizität dringen lassen. Ich habe auch nie darauf geantwortet, außer hier und da durch Rüffel.
In einem Brief drückte er seinen Widerwillen gegen allen Personenkultus grundsätzlich aus und betont, dass sein Beitritt zum Bund der Kommunisten sowie der Beitritt Friedrich Engels nur unter der Bedingung geschah, dass alles aus den Statuten entfernt wurde, was dem Autoritätsaberglauben förderlich war. Abusch und die anderen SED-Marxisten erklären dagegen einfach, dass die Würdigung der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte mit dem Personenkult nichts zu tun hat. Das ist nichts weiter als ein fadenscheiniger Trick. Der gleiche Abusch schrieb am 20. Dezember 1949 in der täglichen Rundschau:
Der 70. Geburtstag Generalissimus Stalins ist ein Fest des Friedens aller Völker. Hunderte Millionen Menschen der ganzen Welt sind sich bewusst, dass Stalin der zutiefst bewährte und größte Vorkämpfer für den Weltfrieden ist.
Erich Honecker sagte zum gleichen Thema auf dem 6. SED-Parteitag:
Personenkult und Autorität der Führer der revolutionären Arbeiterbewegung haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun.
Karl Marx und Friedrich Engels würden sich sehr wundern, wenn sie sehen, was aus ihrer Lehre geworden ist.
Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei.
Jede übertriebene Verherrlichung eines Menschen, und das ist ja mit dem Ausdruck Personenkult gemeint, führt zur Geschichtsfälschung. Deshalb ist ein Merkmal der stalinistischen Herrschaft die Fälschung der eigenen bolschewistischen Parteigeschichte, um die Person Stalins besonders herauszustellen. Seit dem 20. Parteitag der KPdSU wurde der von Stalin verfasste kurze Lehrgang der Geschichte der KPdSU von Chruschtschow und anderen führenden Kommunisten verdammt und musste aus dem Verkehr gezogen werden. Auch die deutschen Kommunisten haben, getreu dem Wort, für die kommunistische Partei steht die Zukunft fest, aber die Vergangenheit ist ungewiss, große Schwierigkeiten mit ihrer Geschichtsschreibung. Im März 1927 beschloss der 11. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands einstimmig:
Um die ideologische Klärung in der Parteimitgliedschaft über die Vergangenheit der Kommunistischen Partei zu fördern und die Legenden, die sich über die Vergangenheit der Partei gebildet haben, zu zerstören, beauftragt der 11. Reichsparteitag das Zentralkomitee, schnellstens die Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands herauszugeben.
3 Jahre später, im Februar 1932, musste der damalige Parteivorsitzende Ernst Thälmann wegen innerer Auseinandersetzungen in der Deutschen Kommunistischen Partei die ursprünglichen Beschlüsse revidieren.
Wir haben uns darüber geeinigt, dass wenigstens der erste Abschnitt der Parteigeschichte bis zum Spaltungsparteitag der USPD in Halle in Angriff genommen wird. Das heißt also, dass wir schon heute Materialien zusammenstellen müssen, um gemeinsam an diese schwierige und verantwortungsvolle Arbeit heranzugehen.
1933 wurde die KPD zerschlagen und es entstand bis Kriegsende keine parteiamtliche Darstellung über die Geschichte der deutschen kommunistischen Bewegung. Die SED wagte sich zunächst nach 1945 auch nicht an dieses heikle Thema heran. Zunächst galt es, die Geschichte der sowjetischen kommunistischen Partei und den großen Stalin zu verherrlichen. Erst am 5. Juli 1955 wurde ein Beschluss des Zentralkomitees der SED über die Verbesserung der Forschung und Lehre in der Geschichtswissenschaft der DDR veröffentlicht.
Angesichts der führenden Rolle der Arbeiterklasse im nationalen Befreiungskampf ist die Erforschung und Darstellung der revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, besonders der Partei der deutschen Arbeiterklasse, und die Zerschlagung der imperialistischen und sozialdemokratischen Entstellung der Geschichte des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse von erstrangiger Bedeutung. Die Hauptaufmerksamkeit ist der Darstellung des Kampfes der Kommunistischen Partei Deutschlands gegen Imperialismus, Militarismus und Faschismus, für die Aktionseinheit der deutschen Arbeiterklasse, für die nationale und soziale Befreiung des deutschen Volkes und für die Festigung der Partei auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus zuzuwenden.
Ein Jahr später, am 29. Juli 1956, beschloss das Zentralkomitee der SED:
In den nächsten Jahren ist ein Lehrbuch der Geschichte der Partei der deutschen Arbeiterklasse vorzubereiten.
Eine Kommission des Instituts für Marxismus-Leninismus ging an die Arbeit, kam aber nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Und so beschloss das Zentralkomitee am 19. September 1958, dass eine andere Kommission, die vorher über die Novemberrevolution 1918 gearbeitet hatte, jetzt die Thesen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung aufstellen sollte. Ulbricht selbst schaltete sich ein.
Es ist notwendig, eine Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu schreiben, denn das ist von großer Bedeutung. Die wissenschaftliche Erforschung und marxistische Darstellung der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vermittelt uns für die Lösung unserer gegenwärtigen Aufgaben wichtige Lehren. Wir schlagen vor, dass die Kommission, die die Thesen über die Novemberrevolution ausgearbeitet hat, vom Zentralkomitee beauftragt wird, die Thesen über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung auszuarbeiten.
Anfang 1959 gab das Institut für Marxismus-Leninismus dann bekannt, dass ein Lehrbuch über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung kurzfristig herausgegeben werden könne. Aber erst mehr als 3 Jahre später, im Jahre 1962, wurde endlich ein Entwurf zu dem Grundriss vorgelegt. Ulbricht war Vorsitzender der Kommission, die den Grundriss ausarbeitete. Mit der ihm eigenen Bescheidenheit sagte er in der Begründung zu diesem Entwurf:
Ich habe den Vorteil, dass ich während 2 Epochen der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bewusst und aktiv an der Führung beteiligt war. Wenn ich Fragen behandle, so basiert das nicht nur auf theoretischen Kenntnissen und systematischer Auswertung der Erfahrungen, sondern auch auf der persönlichen Teilnahme an großen Kämpfen der deutschen Arbeiterklasse.
Wen wird es wundern, wenn der Name Ulbrichts im Grundriss am häufigsten genannt wird? Die Fälschungen um die Person Ulbrichts und um seine Vergangenheit sind augenfällig. Ulbricht wird als Mitbegründer des Spartakusbundes und der KPD gefeiert. Ihm sei es zuzuschreiben gewesen, dass bald nach Gründung der KPD auch in Leipzig und Westsachsen Parteiorganisationen entstanden. In Wirklichkeit war er damals in Eilenburg und ein Mitglied des Spartakusbundes berichtet:
Wenn er mal in Mitgliederversammlungen den Mund auftat, macht er auf alle einen sehr schlechten Eindruck. Gerade im Gegensatz zu Georg Schumann, der sehr beliebt war, konnten alle den Ulbricht nicht leiden.
Ulbricht wird heute mit dem Anteil Schumanns an der Entwicklung der Deutschen Kommunistischen Partei geschmückt. Auch die Behauptung, dass er von Anfang an der engste Kampfgefährte von Ernst Thälmann gewesen sei, ist unwahr. Ulbricht und Thälmann gehörten zu entgegengesetzten Fraktionen in der KPD. Genauso ist es gelogen, dass Ulbricht schon damals ein wichtiger Führer der KPD war. Hermann Weber schreibt darüber:
Ulbricht war im ersten Jahrzehnt des Bestehens der KPD keineswegs einer der Führer der Partei, sondern ein Organisator der zweiten Garnitur. Ohne politisches Rückgrat, aber mit dem richtigen Instinkt, hielt er sich bei den erbitterten Kämpfen zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb der KPD im Hintergrund und festigte seine Stellung als Organisationsspezialist. Es entsprach seinem Wesen, dass er sich an die jeweils siegreiche Fraktion anschloss. Im Zuge der Bolschewisierung der KPD gelang Ulbricht, der zuerst in Sachsen und Thüringen arbeitete, der Sprung in den zentralen Apparat. Stalin wurde früh auf den begabten Apparatschik aufmerksam und Ulbricht konnte im Laufe der Jahre mit Stalins Hilfe zum führenden Kern der Partei vordringen. Trotzdem spielte Ulbricht zu dieser Zeit eine recht untergeordnete Rolle. Noch auf dem 12. Parteitag der KPD im Jahre 1929 trat er kaum hervor. In den 30er Jahren finden wir ihn als Chef der Kommunistischen Partei in Berlin-Brandenburg und als Politbüromitglied. Erst nach Hitlers Machtantritt stieg er in Moskau zum bestimmenden Mann der deutschen Kommunisten auf, und das blieb er bis heute. Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde Stalin vorgeworfen, er habe sich Anfang der 30er Jahre über die Partei gestellt und immer stärkere Tendenzen persönlicher Willkür gezeigt. Das war gerade die Zeit, in der Ulbricht eine führende Position erklomm, indem er mithalf, die Gegner Stalins und alle, die ihm selbst im Wege standen, zu beseitigen, machte sich Ulbricht zum Führer der KPD von Stalins Gnaden. Die noch immer mehr oder weniger gültige Kritik an Stalins Personenkult in jenen Jahren lassen es der SED-Führung geraten erscheinen, durch eine Vorverlegung der Ulbrichtschen Führerschaft unangenehmen Fragen aus dem Wege zu gehen. Heute wird behauptet, Ulbricht sei aufgrund seiner konsequenten Politik für die Arbeiter und als treuer Sohn der deutschen Arbeiterklasse an die Spitze der SED gekommen. In Wirklichkeit verdankt Ulbricht seine Stellung der prinzipienlosen Ausführung aller Direktiven der sowjetischen Parteiführung, in erster Linie Stalins.
Ulbricht, der Zögling Stalins, erreicht seinen Lehrmeister auf dem Gebiet der Geschichtsfälschung. Im Januar 1963 verkündete Ulbricht auf dem 6. Parteitag der SED:
Auch wir, die Mitglieder und die Führung der KPD, haben unter dem stalinischen Personenkult und seinen Terrormethoden gelitten. Und wenn es einige Leute genau wissen wollen, unser Politbüro hat sich gegen die stalinischen Methoden gewandt und von dabei Verständnis und Unterstützung bei sowjetischen Genossen und beim Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, Genossen Georgi Dimitrov.
In der Sowjetunion versucht man seit 1956, die allerschlimmsten und inzwischen unhaltbar gewordenen stalinistischen Geschichtsfälschungen vorsichtig zu überwinden. Das bedeutet allerdings nicht, dass man sich jetzt um eine wahrheitsgemäße Geschichtsschreibung in der Sowjetunion bemüht. Durch die Neuverlegung alter Parteitagsprotokolle und die teilweise Öffnung einiger Archive ist in Russland nur so viel Material herausgegeben worden, dass bestimmte Darstellungen Stalins im Sinne der augenblicklichen Machthaber geändert werden können. In der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands hat man es mit der eigenen Geschichtsschreibung einfacher, weil sie bisher noch nicht bestand. Trotzdem ist es für die SED-Geschichtsschreibung schwer, Walter Ulbricht als den Mann darzustellen, der immer recht hatte.
Herr Liebknecht, Hellmann, Wilhelm Pieck sind uns vorangeschritten. Sie haben für des Volkes Sieg gelitten und gestritten. Und gibt es noch der Feinde Schar, sie werden ihr beweisen. Das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran. Die Straße frei.
Das gegenwärtige Zentralkomitee der SED, das sich von Abusch bis Zimmerling aus Stalinisten zusammensetzt, muss weiter an der Macht bleiben, weil sonst die Macht der Partei endet. Wenn Stalin heute auch als Person nicht mehr verherrlicht wird, so sind doch deutliche Merkmale des stalinistischen Systems in der Zone und in der Sowjetunion erhalten geblieben. Die Illusion von der Herrschaft der Arbeiter und Bauern wurde zur Herrschaft der Bürokratie. Die sozialistische Demokratie, die Marx vorschwebte, zur Allmacht einer Minderheit. Deshalb muss die historische Wahrheit der Geschichtsfälschung weichen. Die marxistischen Gleichheitsvorstellungen werden durch die wachsenden Privilegien einer neuen Klasse als Unsinn entlarvt. Die leninische Theorie vom Absterben des Staates wich einer immer größeren Macht des Staates. Die marxistische Diskussion ist durch ein Unfehlbarkeitsdogma des herrschenden Parteiführers ersetzt worden.
Deutschlandradio Retro.